Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, freut mich, dass wir heute ausgebucht sind. Ich habe mich schon ein bisschen gefragt, letztes Mal haben wir über das Sühneopfer Jesu Christi gesprochen und der Saal war nicht so ausgebucht. Da habe ich mir einfach gedacht, ich mache die Fortsetzung dieser Bibelreihe. Edge Badge, nein. Das mache ich nicht. Wir haben ein Thema heute, was euch interessiert, was uns auch auf dem Herzen ist. Und das wollen wir angehen. Ich habe es überschrieben, mit Christus zentriert statt Corona fixiert, Gemeinde im Corona-Sturm. Wir werden heute etwas anders verfahren als gewohnt. In der Regel haben wir einen Bibelabschnitt, den wir auseinanderklamüsern und auseinandernehmen. Aber hier gehen wir jetzt thematisch vor und jetzt werden vielleicht auch einige gleich die Papiere zücken und sagen, ich muss mir Dinge aufschreiben, die ich heute höre. Wir werden heute miteinander viel lesen. Und zwar werden wir ein Dokument lesen, was wir als Älteste verfasst haben. Und das werden wir euch auch zur Verfügung stellen im Nachgang. Also wenn du denkst, oh Mann, diesen Gedanken, den muss ich unbedingt festhalten, keine Sorge, nach dem Abend werden wir dieses Papier veröffentlichen, sodass du es dann auch daheim dir noch einmal anschauen kannst. Ich habe das jetzt nicht alles ausgedruckt, weil das 6,5 Seiten sind, die wir heute miteinander lesen werden. Und wir werden das Abschnitt für Abschnitt durchgehen. Und wir haben auch in diesem Dokument einmal die Dinge hineingelegt, die wir als sehr wesentlich erachten als Älteste dieser Gemeinde. Aber auch die Fragen, die ihr uns geschickt habt, die haben wir dort auch eingearbeitet. Beziehungsweise einige Fragen, die sehr, ich sag mal, für sich stehen, werde ich nochmal im Nachgang ansprechen. Wir haben bei diesem Thema nicht die Möglichkeit, mit über 30 Leuten einfach an einem grünen Tisch zu sitzen und zu debattieren, wie wir jetzt zu einzelnen Maßnahmen stehen und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt. Das ist unmöglich zu moderieren. Das fällt ja schon schwer, wenn man zu zweit oder zu dritt über dieses Thema spricht. Wie viel mehr dann in so einer großen Runde. Aber dennoch ist es uns wichtig, da offen zu sein und transparent zu sein, auch wie unsere Gedanken sind, wie wir weitergehen wollen. Genau, zur Einführung folgendes Wort. Es scheint, dass es so viele unterschiedliche Meinungen zu den aktuellen Debatten rund um Corona gibt, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Viele Kirchen und Gemeinden überlegen, wie sie mit dieser schwierigen Situation umgehen können und kommen teilweise zu sehr unterschiedlichen Bewertungen, die wir nicht beurteilen brauchen, weil wir die Umstände vor Ort oft gar nicht kennen. Die Gemeindeleitung der Christusgemeinde steht in der Verantwortung für unsere eigene Situation, einen Weg zu finden, den wir vor der Gemeinde und vor allem vor Gott verantworten können. Wir kommen zu Schlüssen, wo andere Gemeinden vielleicht zu anderen Schlüssen kommen, weil sie ein anderes Setting haben, andere Menschen erreichen und deswegen zu anderen Überlegungen kommen. Das, was wir überlegen, überlegen wir für unseren Kontext. Für den können wir sprechen, für einen anderen nur bedingt. Ja, und das muss man auch berücksichtigen, wenn man das sich genauer anschaut, was wir uns jetzt anschauen werden. Wir werden uns diese 12 Punkte anschauen. Keine Sorge, ich werde heute nicht predigen über 12 Punkte, weil dann wären wir übermorgen erst fertig. Wir werden uns jetzt diese 12 Punkte anschauen und wie gesagt, das alles bekommt ihr dann auch in einem Dokument nochmal nachgeliefert. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Einheit im Wesentlichen und Freiheit im Nebensächlichen. Einschätzungen zu komplex globalen Themen sind selten eindeutig, unbestritten und über jeden Zweifel erhaben. Viele politische oder gesellschaftliche Themen der letzten Jahre sind derart vielschichtig, dass sich auch Experten oft nicht eins sind. Unseres Erachtens halten wir es für eine Überforderung, wenn wir die Erwartung haben, in pandemischen Fragestellungen zu einer einhelligen Meinung zu kommen. Das bedeutet nicht, dass das Gespräch über diese Themen unter uns keinen Raum haben sollte. Das wäre mehr als unnatürlich. Das, was uns umtreibt, bewegt und besorgt, dürfen wir offen miteinander thematisieren. Aber die Corona-Leidenschaft, die mich manchmal packt, darf uns persönlich und unsere Gemeinschaft nicht verzehren. Nichts, gar nichts darf uns daran hindern, gemeinsam in wahrer Demut und in herzlicher Bruderliebe vor dem Thron der Gnade anzubeten und einander zu segnen, sowie Fürbitte zu tun. Wir halten an unserem Grundsatz aus unserem Gemeindekodex fest, Wir bemühen uns um Einheit in wesentlichen Lehren und suchen den Frieden untereinander, indem wir die Freiheit in nebensächlichen Fragen wahren. Das ist der allererste Punkt, Einheit im Wesentlichen, Freiheit im Nebensächlichen. Wir haben vor einigen Jahren als Gemeinde unseren Gemeindekodex verfasst, eine Leitlinie, wie wir unser Miteinander gestalten wollen und was wir als Mitglieder auch einander versprechen möchten. Dort haben wir damals diesen Satz auch fixiert und der kommt auch aus unserer Sicht genau jetzt zum Tragen. Ich habe mitbekommen, dass ein Gespräch in der Gemeinde aufkam, so über Impfstatus, und dann kam so ein Statement und ich wurde dann gefragt, ist es wirklich so, dass wir hier in der Gemeinde nicht darüber sprechen dürfen, ob jemand geimpft ist oder nicht? Es gibt in unserer Gemeinde keine Sprechverbote. Was wäre das denn, wenn wir dieses Thema ausblenden? Wenn du mich fragst, ob ich geimpft bin, dann obliegt es mir, ob ich darauf antworte oder nicht. Ob ich sage, boah, du, das ist irgendwie mein privates, vielleicht verstehst du das denn nicht, ja, aber ich habe auch das Recht, Dinge auch für mich zu behalten, ja, wenn du vielleicht gerade nicht darüber reden möchtest. Aber hier gibt es keine Zone, über die man nicht sprechen darf. Wenn ihr die Freiheit habt, darüber zu sprechen, dann redet darüber. Ich finde, das macht auch erwachsene Menschen aus, dass man offen miteinander redet, ohne gleich mit der Keule zu kommen, die moralisch ist. Mit einer Moralkeule und dem anderen irgendwie seine Meinung überzubügeln. Man redet dann miteinander. Was bewegt dich? Was bewegt mich? Und dann geht's weiter. Also kein Sprechverbot, keine Themenverbote. Jeder kann darüber sprechen. Aber die Einheit halt in den wesentlichen Dingen wahren. Kommen wir zu Punkt 2. Keine pauschale Impfwarnung oder Impfempfehlung. Die Regierungen mit ihr viele Experten befürworten eine möglichst flächendeckende Impfung der Gesellschaft, weil die Impfung den Krankheitsverlauf abschwächen und die Ansteckungswahrscheinlichkeit verringern soll. Andere Hausärzte und Experten wiederum impfen ihre Patienten nicht pauschal, sondern wägen eine Therapie ab, indem sie zwischen Kindern, jungen Leuten, älteren oder vorerkrankten Erwachsenen sowie Genesenen unterscheiden. Zu diesem Augenblick kann niemand seriös und mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, was eine gut ertragene Corona-Impfung, aber ebenso auch eine glimpflich überstandene Corona-Infektion in 10, 20 oder 30 Jahren für Auswirkungen auf den Menschen haben werden. Auch wir Älteste besitzen hier kein Spezialwissen. Wir sind keine Mediziner, wir sind keine Ärzte. Die persönliche Nutzen- und Risikoeinschätzung kann darum nicht hier auf Gemeindeebene erfolgen. Medizinische Fragestellungen sind nicht Thema der Gemeindeverkündigung. Fragt deshalb bei medizinischen Fragen bitte euren Arzt. Ich wurde mit dieser Frage konfrontiert. Waldemar, warum kannst du nicht als Pastor dich hinstellen und sagen, ihr seid frei zu entscheiden, aber ich würd mich darüber freuen, wenn ihr euch alle impft. Also das war eine Frage an mich. Warum machst du nicht diese pauschale, generelle Impfempfehlung? Und das ist, es hat folgenden Grund. Da ich kein Arzt bin, kann ich diese Dinge nicht endgültig bewerten. Ich bin angewiesen auf andere Experten und wenn die sich für mich widersprechen, weil da schickt mir der eine den YouTube-Link, dann der andere den YouTube-Link. Ich weiß nicht, wie lange man YouTube gucken kann, nur wegen Corona. Und dann stehe ich am Ende, gehe ich ins Bett und weiß eigentlich nicht mehr als vorher. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Und ich habe dieser Person Folgendes geantwortet. Ihr könnt euch vielleicht auch an diesen großen Kimmich-Skandal erinnern. Joshua Kimmich, ein Fußballspieler, 26 Jahre, hat in die Kamera gesagt, ich habe nicht den Wortlaut, aber so in etwa, dass er noch abwartet mit der Impfung. Er ist nicht dagegen, aber er hat noch Bedenken und will einfach nur mal schauen, wohin die Reise geht und wartet, ich glaube, auf konventionelle Impfungen, Impfstoffe, wie auch immer. Ein Wahnsinns-Shitstorm ging durch die Gesellschaft und durch die Medien. Dieser arme Mann wurde richtig durchgenommen, ja, weil er diese Fragen für sich formuliert hat. Und dann ist etwas Interessantes geschehen. Einige Tage später gab es dann Meldungen in unseren Medien, dass die Regierung entschieden hat, den Moderna-Impfstoff für unter 30-Jährige abzusetzen, weil die Gefahr von Nebenwirkungen hier erhöht ist. Das war etwas, wie soll ich sagen, das hat sehr schön gezeigt, wie unsere Debattenkultur in unserem Land funktioniert, die maßgeblich von Empörung geprägt ist. Hier ist ein junger, unter 30-Jähriger, der sagt, ich distanziere mich erst einmal davon, wo vor ein paar Tagen ihm Leute gesagt hätten, du musst es tun, und dann macht er es, und dann kriegt er auf sein Handy dann die Meldung, übrigens Moderna war ganz schlecht für dich unter 30. Ich karikiere jetzt ein bisschen, ja. Aber es ist bis heute so, dass wenn du in ein Impfzentrum gehst, kriegst du als unter 30-Jähriger kein Moderna. Und als über 30-Jähriger kriegst du kein BioNTech. So, was möchte ich damit sagen? Wenn ich mich hinstelle und sage, als Pastor, als geistliche Autorität, ihr sollt euch alle impfen lassen. Und auch liebe Teenies und Jugendliche, lasst euch alle impfen. Und dann in ein paar Wochen kommt dann die Regierung um die Ecke, Mediziner, und die sagen, das war für die jüngeren Leute doch keine gute Idee. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mein Amt missbraucht und bin in Gefilden unterwegs gewesen und habe dort geangelt, wo ich persönlich nichts zu suchen habe, weil ich keine Kenntnis habe. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig als Älteste zu sagen, wenn du medizinischen Rat möchtest, dann musst du auch Mediziner fragen. Wenn du eine Frage, keine Ahnung, zum Sühneopfer hast, dann wirst du auch nicht zu deinem Hausarzt gehen mit deiner Bibel in der Hand und wirst ihm dann ein paar Fragen stellen, sondern du wirst wahrscheinlich zu Geschwistern gehen, die in der Bibel fit sind und dir auch darüber dich darüber informieren können. Ich alleine weiß mindestens von 2 Personen, die zu ihrem Hausarzt gegangen sind und mit dem Hausarzt klären wollten, wie sieht's aus für mich mit der Impfung. Diese Ärzte haben diesen Personen gesagt, du in deinem Stand solltest es nicht tun. Nur wenn du ausdrücklich willst, werde ich es machen, aber ich rate dir, es nicht zu tun. Nicht, weil die Ärzte, diese Hausärzte, die besagten Impfgegner wären, sondern weil sie, wie es hier beschrieben ist, eine Abwägung vornehmen. Andere Ärzte handeln anders. Wie um Himmels Willen? Wie um Himmels Willen sollen Pastoren und Älteste hier eine begründete Meinung haben? Ich habe vielleicht soll ich, eine Meinung kann man vielleicht haben, ja. Aber sie zu begründen, dazu sehen wir uns nicht in der Lage, weswegen wir sagen, medizinische Fragestellungen ist nicht Thema der Gemeindeverkündigung, das ist etwas, was wir mit Ärzten klären müssen. Wir kommen zu Punkt 3, Impfung als Gewissensentscheidung. Als Älteste haben wir keine Berechtigung, unsere Mitglieder zu einer Impfung oder Nichtimpfung zu drängen. Anweisungen, die über Gottes Wort hinausgehen, stehen uns nicht zu. Unsere Autorität endet an der Stelle, an der die Heilige Schrift schweigt. Thomas Schirmacher schreibt, die Gemeinde muss klar zwischen eindeutigen Geboten Gottes und solchen Gebräuchen und Ordnungen unterscheiden, die zwar sinnvoll sein mögen, nie aber für alle verpflichtet gemacht werden können. Also auf der einen Seite Gebote Gottes, die wir verkündigen, um auch das mit Autorität, aber dort, wo Dinge sinnvoll sein mögen, aber wir die Gewissen nicht binden dürfen als geistliche Leiter, haben wir zu schweigen oder es einfach als unsere Meinung zu deklarieren. Aber die Kanzel, meine Lieben, ist kein Ort, wo Meinungen ausgetauscht werden. Die Kanzel ist nicht der Ort, wo wir unsere Meinungen verkünden. Menschen kommen nicht in unsere Gottesdienste, in unsere Versammlungen, um Meinungen zu hören. Die können wir hören, wenn wir den Fernseher machen oder wenn wir um den Tisch sitzen. Wenn wir uns als Gemeinde versammeln, wollen wir Wahrheit von Gott hören. Ob ein Christ sich impfen lassen soll oder nicht, ist kein Bestandteil expliziter biblischer Lehre, sodass Christen hier zu unterschiedlichen Überzeugungen kommen dürfen. Die Impfung verorten wir demnach in den Bereich der persönlichen Gewissensfreiheit. Ob man sich impfen lassen sollte oder nicht, dazu gibt es natürlich auch unter uns persönliche Meinungen und Tendenzen. Unsere persönliche Haltung zur Impfung oder Nichtimpfung aber können und werden wir jedoch nicht als maßgebend für die Gesamtgemeinde erheben. In Römer 14, Vers 5 lesen wir, jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Also du sollst nach deinem Gewissen handeln. Einige, die hier uns schon länger begleiten, haben im 1. Korintherbrief diese Einheit auch miterlebt, wie wir mit Gewissensunterschieden umgehen sollen. Wir hatten sogar mal im Bibelkreis 4 Abende, wo wir nur das Thema das Gewissen behandelt haben. Und das ist so ein Kardinalvers. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Lasst uns gerne offen und ehrlich über unsere Fragen und Meinungen sprechen. Immer mit dem Bewusstsein, dass das subjektive Gewissen nicht mit der Stimme des Heiligen Geistes gleichzusetzen ist und man darum mit seiner Meinung verkehrt liegen könnte. Wir Älteste legen Wert darauf, dass wir in dieser Debatte einander respektieren, ohne uns zu streiten oder entzweien zu lassen. Mein Gewissen kann auch fehlgeleitet sein. Es reicht nicht einfach zu sagen, ich habe dieses Gewissen und dabei bleibe ich stehen. Unser Gewissen muss geformt und geprägt werden. Ja, das geschieht maßgeblich durch das Wort Gottes, aber auch teilweise durch andere Geschwister, durch Erkenntnis, die wir empfangen. Und deswegen müssen wir Demut an den Tag legen und nicht unser Gewissen als absolut setzen. Unser Gewissen kann sich, und für einen reifen Christen wird es sich auch im Laufe seines Lebens auch verändern. Du wirst vor 10 Jahren wahrscheinlich andere Gewissensbisse haben als heute, weil du auch in der Erkenntnis gewachsen bist und dein Gewissen sich geformt und geprägt hat. Deswegen brauchen wir in solchen schwierigen, komplexen, gerade so diese globalen Themen, die uns in den letzten Jahren als Nation oft beschäftigen, brauchen wir eine große Packung Demut, dass wir nicht mit den Hämmern daherkommen, als wenn wir alles wissen würden und die Experten wären, die gerade vom Himmel gefallen sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, aber vor 2020 kannte ich das Wort Pandemie noch gar nicht, ja. Also das war mir völlig unbekannt, ja. Und jetzt soll ich aber die Meinung haben. Ja, die hat sich im Laufe der Zeit ein Stück weit gebildet, aber ich möchte für mich persönlich Demut walten lassen in der Beurteilung dieser schwierigen Fragestellungen. Also Impfung als Gewissensentscheidung. Einige fragen sich vielleicht, was kann denn überhaupt das Problem sein? Es wird in christlichen Kreisen immer wieder auch angeführt, teilweise aber auch in anderen christlichen Kreisen gar nicht erwähnt, dass es auch religiöse Überzeugungen geben kann, nicht zu einem Impfstoff zu greifen. Das geht dann um das Thema der embryonalen Stammzellen, die zu der Produktion von Impfstoffen verwendet werden. Das ist für einige Christen, nicht nur Christen, sondern viele religiöse Menschen, eine Art No-Go, dass sie sagen, wenn das von Stammzellen, von Babys stammt, dann möchte ich damit nichts zu tun haben. Wir können dieses Thema jetzt in diesem Augenblick nicht in die Tiefe erarbeiten. Es gibt zu dieser Fragestellung auch eine, ich sag mal, von der anderen Seite auch plausible Antworten. Wenn euch das interessiert, dann kann ich euch was schicken, wobei das ist Englisch. aber wenn ihr Englisch könnt, dann schicke ich es euch. Und wenn nicht, dann versuche ich es euch zu übersetzen. Was ich damit sagen möchte, ist nicht, du musst dich auf die eine oder andere Seite stellen. Es gibt hier auch religiöse Befindlichkeiten, und weswegen Menschen auch von solchen Dingen Abstand halten. Es ist nicht einfach immer nur Egoismus, sondern es hat manchmal auch tiefere Gründe. Man muss natürlich Acht geben, es gibt auch Christen, die sehr egoistisch sind und so freiheitsliebend sind, dass ihnen der Rest der Welt egal ist. Hauptsache, sie werden ihrem eigenen Gewissen gerecht und dann hören sie da von einem embryonalen Stammzellenargument und ruhen sich in einem religiösen Argument aus, wovon sie aber eigentlich gar keine Ahnung haben und schieben das vor sich her, um nichts in Verdacht zu fallen, dass sie eigentlich sich keine Gedanken machen über dieses ganze Geschehen, sondern nur bei sich stehen bleiben. Muss man aufpassen. Wenn du die religiöse Karte ziehst, dann musst du auch wissen, was du da ziehst. Und dann solltest du auch dich mit der Materie wirklich beschäftigt haben, was das im Detail bedeutet. Meine Erfahrung, meine kleine Erfahrung in diesem Thema ist, dass wenige sich wirklich mit diesem Thema beschäftigt haben und schnell irgendwelche Sachen rausschießen, aber die Gegenargumente gar nicht kennen. Mir geht es nicht darum, was ist richtig, was ist falsch, sondern wenn du argumentierst, dann sollst du wissen, was du sagst und nicht einfach irgendetwas. Impfung als Gewissensentscheidung. Ein Mitglied hat rückgemeldet, dass das Mitglied bemerkt, mit der eigenen Haltung zur die Person als Ungeimpfter bemerkt auch unter Mitgliedern so ein starkes Unverständnis und auch eine ablehnende Haltung, wenn man darüber spricht. auch in der Gemeinde. Das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass wir Menschen abwerten, verurteilen, missachten, übergehen aufgrund ihrer Entscheidung, Impfung oder Nichtimpfung. Allerdings kann ich nicht darauf Wert legen, dass ich bei jedem Verständnis bekomme. Weil wenn jeder seiner Meinung gewiss ist, dann hat er auch ein gewisses Verständnis und auch ein gewisses Unverständnis. Und wenn ich mit meiner Entscheidung komme und du eine andere Sichtweise hast, dann ist es doch klar, dass der andere ein völliges Unverständnis hat und sagt, wie kannst du nur so handeln? Ja, wie kannst du nur so handeln? Das ist legitim, dass wir, ich sag mal, dieses Unverständnis bekommen. Aber das darf nicht unsere Einheit kaputt machen. Ja, das sind unterschiedliche Ebenen. Ja, der hat mich ja gar nicht applaudiert in meiner Haltung und der akzeptiert sie ja nicht als Gleichgut. Nee, natürlich nicht. Er hat eine Überzeugung, mit dem du gerade gesprochen hast. So ist das in Debatten. Aber Toleranz erfordert, dass ich den anderen stehen lasse, auch wenn ich seine Meinung zu 100% nicht teile. Das ist Toleranz. Ich möchte an dieser Stelle zur Impfung als Gewissensentscheidung und was das mit Gemeinde macht, möchte ich euch gerne hinweisen auf einen Artikel von David Blaschke. Er ist Pastor in Dresden und ein Freund von mir. Ich habe einen Artikel, den er geschrieben hat, heute auf unsere Gemeinde-Internetseite, auf meinen Blog gepostet mit dem Titel Die Gemeinde in der Corona-Gefangenschaft. Die Gemeinde in der Corona-Gefangenschaft. Ein großartiger, kurzer Artikel, was diese ganze Corona-Debatte auf zwischenmenschlicher Ebene mit Christen macht und wie wir aus dieser Gefangenschaft, dieser Entzweiung, wie wir da auch wieder herauskommen können, möchte ich euch sehr ans Herz legen. Okay, wir gehen weiter. Punkt 4. Befolgung der staatlichen Hygieneauflagen. Es gibt etliche Verordnungen, die uns Bürgern staatlich auferlegt werden. Jeder, der ein Bauvorhaben realisiert hat, weiß, dass es nachvollziehbare, aber auch weniger verständliche Anweisungen geben kann. Stimmt es? Wer hat schon mal gebaut und denkt so, was sind das denn für? Genau. Ob sinnig oder nicht, wir sind als Christen dazu angehalten, ihnen grundsätzlich Folge zu leisten. Die Hygieneauflagen für Veranstaltungen sind uns vorgeschrieben und wir werden sie auch weiterhin einhalten. Manches ist nachvollziehbar, anderes wiederum widersinnig. Wir befolgen diese Anordnungen, weil sie uns nicht daran hindern, unseren christlichen Glauben auszuleben. Mit den aktuellen Maßnahmen wird unsere christliche Integrität nicht in Frage gestellt. Trotz erheblicher Widrigkeiten und Einschränkungen werden wir nicht zum Ungehorsam gegen Gott genötigt. Das ist jetzt keine Überraschung, das tun wir schon die ganze Zeit und wir werden es auch weiterhin tun. Verwandt mit diesem Punkt ist auch der Punkt 5. Rücksichtnahme auf das Bedürfnis nach Sicherheit. Etliche verspüren die Sehnsucht danach, endlich zur alten Normalität zurückzukehren. Stimmen kommen auf, man solle sich nicht so viel reinreden lassen und endlich wieder Gemeinschaft pflegen, wie wir es gewohnt sind. Wenn wir das Bedürfnis nach Sicherheit leichtfertig übergehen, ich spreche hier von dem Bedürfnis nach Sicherheit von Christen, von Mitgeschwistern. Wenn wir das Bedürfnis nach Sicherheit leichtfertig übergehen, dann hätte das zur Konsequenz, dass man mit diesem Verhalten eine ganze Personengruppe ausschließt und sich de facto isoliert. Darum werden wir weiterhin Rücksicht nehmen und darauf Acht geben, dass wir mit unserem Verhalten nicht diejenigen verlieren, die vorsichtig agieren. Wir brauchen uns nicht zu sorgen, dass wir aufgrund der gegenwärtigen Maßnahmen dem Gebot Gottes nach herzlicher Gemeinschaft sowie gegenseitiger Fürsorge, wie beispielsweise durch das Gebet mit Handauflegung, nicht nachkommen würden. Es ist richtig, dass wir zu diesen Dingen aufgerufen sind, jedoch bedeutet das nicht, dass bei allen Versammlungen auch immer alles gleichermaßen zum Tragen kommen muss. Auch hier gilt, alles hat seine Zeit, so auch eine, Zitat aus dem Predigerbuch, Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten vom Umarmen. Interessant, oder? Hast du das schon mal in Bezug auf Corona gelesen? Ich fand es krass. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Auch wenn wir in einer öffentlichen Veranstaltung auf Nähe verzichten, hindert uns das nicht, an anderer Stelle zur Hilfe zu schreiten. Das bedeutet, wenn jemand Gebet unter Handauflegung möchte und uns Älteste das wissen lässt, dann bekommt er das auch. Vielleicht nicht am Sonntag um 10.30 Uhr, wenn der ganze Leib Christi sich sammelt, aber an anderer Stelle. Hört mal auf Worte von Martin Luther. Es ist erstaunlich, wie das passt. Martin Luther schrieb, als 1527 die Pest in Wittenberg ausbrach: Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Ich mag den Luther, weil er so, genau, wir räuchern jetzt das Haus und lüften es. Ich mag diese markige Sprache von einem Martin Luther, der auch in ähnlichen Fragestellungen unterwegs war. Ich gehe jetzt nicht in die Debatte ein, ist die Pest vergleichbar mit Corona? Das mache ich jetzt hier nicht, ja, das Fass mache ich jetzt hier nicht auf. Aber wir sehen hier, dass auch ein Luther gesehen hat, es gibt für alles eine Zeit und ich bin gerade jetzt in einer Situation, wo ich vielleicht etwas nicht tue, was ich für gewöhnlich tue, aber wenn ich gebraucht werde, dann ist die Not immer größer als jegliches Verbot. Ja, wenn mir zum Beispiel gesagt wird, du darfst dich jetzt nur noch mit einer Person treffen, aber zwei sind auf der Suche nach Jesus und brauchen jetzt Hilfe. Ja, was mache ich denn da? Dann rede ich mit den Zweien. Das ist gerade wichtiger. Und ich werde das irgendwie hinkriegen, das zu tragen, das auszubalancieren. Und das hat ein Luther geschafft und ich glaube, dass wir das auch in unseren Tagen schaffen können. Der Punkt heißt Rücksichtnahme auf das Bedürfnis nach Sicherheit. Es gibt Gemeinden, die folgendermaßen verfahren. Die sagen sich, wir wollen wieder zurück zur Normalität und deswegen, wenn wir uns treffen, machen wir alle Fenster zu, wir machen alle Türen zu, wir schließen ab und sind kuschelig wieder beieinander. Ich glaube, dass das ganz falsch ist. Nicht, ob man kuschelig beieinander sein sollte in diesen Tagen oder nicht, das ist nicht der Punkt, sondern diese Gemeinschaften, die das so für sich entscheiden, sind null integrativ und denken keine Sekunde an das Bedürfnis von anderen Menschen in den heutigen Tagen, die gerade diese Sicherheit brauchen. Ihr kennt auch Umfragen, die im Fernsehen immer wieder gezeigt werden. Wie viel wollen einen harten Lockdown und wie viel wollen noch mehr Kontaktbeschränkungen und so weiter und so fort. Und dann sind das recht hohe Prozentzahlen, wo ich denke, wow, okay, mögt ihr Lockdowns oder was? Aber da ist ein Bedürfnis da. Und wenn ich sage, ich mache jetzt einen Club und schließe ab, ja, wer kommt denn dann rein? Ja, nur meine Bubble, nur meine Blase, die das gleiche Mindsetting hat beim Thema Corona. Ich weiß nicht, Jesus hat nicht gesagt, geht zu denen hin, die genauso denken wie ihr in dieser Frage, sondern wir sollen zu allen gehen. Und wenn ich registriere, da ist ein großes Bedürfnis, neben den staatlichen Verordnungen, die sowieso gelten, ja, dann tun wir gut daran, wenn wir das nicht außer Acht lassen, weil es ist ja jetzt gerade eine große Diskussion, der Ausschluss der Ungeimpften aus der Gesellschaft, Restaurants und so weiter und so fort. Wir werden auch gleich zu diesem Thema kommen, weil das ein wahnsinnig wichtiges, wesentliches Thema ist. Man muss aber auch bedenken, diese Diskussion kann auch andersrum laufen. Ja, Ungeimpfte würden sagen, Moment mal, ihr könnt doch nicht Regeln aufstellen, wo wir nicht dabei sind. Ja, die andere Seite, die auf Sicherheit Wert legt, würde sagen, aber ihr könnt doch nicht ein Verhalten an den Tag legen, wo wir dann nicht mehr dabei sein können, weil uns das gerade einfach wichtig ist. Es ist einfach unglaublich unweise. Unglaublich unweise. Also das ist auch etwas, da muss ich sagen, das ärgert mich dann auch schon, wenn Gemeinden so weltfremd unterwegs sind, vor der Welt fliehen und einfach nur ihr's tun wollen. Es braucht in diesen Tagen ein wahnsinniges Geschick. Es braucht Kreativität, um mit dieser Situation klarzukommen. Und ich bin Gott dankbar, dass er uns diese Kreativität als Gemeinde und auch den Zusammenhalt bislang gegeben hat. Aber sowas ist immer wackelig. Und da müssen wir Acht geben. Weil ich will keinen Club, wo alle nur die gleiche Meinung haben zu diesen Themen. Ich will eine Gemeinschaft haben, die die gleiche Sicht auf Christus hat und auf sein Evangelium, aber doch nicht in Pandemiefragen. Natürlich umgebe ich mich gerne auch mit Leuten, die auch dort meine Meinung bestärken, aber das kann doch nicht Grundlage einer Einheit sein. Das ist unmöglich, unmöglich. Wir kommen zu Punkt 6. 2G, 3G-Gottesdienste sind nicht denkbar. Dieser Passus wird etwas länger. Hier müssen wir gut zuhören. Andere wiederum plädieren dafür, als Kirche der Vorreiter in Fragen des Gesundheitsschutzes zu sein und dies als höchste Prämisse zu machen. Unsere Überlegungen führten uns zu der Schlussfolgerung, dass es in unserer Gemeinde keine räumliche Trennung zwischen Geimpften und Ungeimpften geben wird. Und wir weiterhin von dem Recht Gebrauch machen werden, Gottesdienste ohne 2G, 3G-Regel mit dem bekannten Schutzkonzept zu veranstalten. Das ist zwar mit unserer aktuellen räumlichen Situation mit gewissen Herausforderungen verbunden, unseres Erachtens jedoch für diesen Zeitpunkt der beste Weg. Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das Beispiel Jesu zeugt von einer bedingungslosen Unvoreingenommenheit. Und jetzt Achtung! Man mag einwenden, dass eine Versammlung der Gemeinde nicht mit der grundsätzlichen Glaubenseinladung gleichzusetzen sei, wie Jesus sie hier formuliert. Also Jesus sagt, jeder kann zu mir kommen und ich werde ihn nicht abweisen. Und dann sagt man, ja Moment mal, aber man kann ja trotzdem zu Jesus kommen, auch wenn man nicht in den Gottesdienst geht. Ja, es ist nicht 1:1. Natürlich ist der Gottesdienstbesuch nicht 1:1 mit dem Kommen zu ihm identisch. Doch was die Gemeinde miteinander auslebt, sollte stets Ausdruck dessen sein, was sie in Jesus und dem Evangelium sieht und erkennt. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann nicht in unserem Namen, sondern in Jesu Namen, mit der Gewissheit, dass er selbst der Rufende und Einladende ist. Damit verkörpert die Gemeinschaft der Kinder Gottes im Miteinander auf eine sehr spezielle Art das Evangelium. Nicht einfach nur ein Meeting. Das Evangelium, was ausgelebt wird. Dort, wo Christen zusammenkommen, ist Christus mitten unter ihnen und wirkt in ihnen durch den Heiligen Geist. Wobei unsere Traditionen, Sprachen, Kulturen, politischen Ansichten nicht im Fokus stehen, sondern geistliche Einheit in der Unterschiedlichkeit gefeiert wird. Nun Menschen, ohne dass durch bewährte Schutzkonzepte überhaupt Gefahr in Verzug ist, den Zutritt aufgrund ihrer gesundheitspolitischen Entscheidung zu verweigern, also sich nicht impfen zu lassen, verdreht die Botschaft, dass jeder in die erfahrbare Gottesbegegnung kommen darf, die Jesus seinem Leib vor Ort verheißen hat. Langer Satz, noch einmal. Und jetzt Menschen, nun Menschen, ohne dass durch bewährte Schutzkonzepte überhaupt Gefahr in Verzug ist, den Zutritt aufgrund ihrer gesundheitspolitischen Entscheidung zu verweigern, verdreht die Botschaft, dass jeder in die erfahrbare Gottesbegegnung kommen darf, die Jesus seinem Leib vor Ort verheißen hat. Mit unseren Maßnahmen sollten wir also keine Signale in die Gesellschaft senden, die unsere Botschaft in Frage stellen könnten. Denn wenn wir dem Kommenden den Weg versperren, dann mag das Ursprungsmotiv löblich sein, aber der Abgewiesene wird unweigerlich unser Verhalten in Bezug zu Christus setzen, den wir gemeinsam repräsentieren. Klar soweit? Deshalb wird es unter uns keine Ausgrenzung von Menschen geben, die ihr Grundrecht auf körperliche Selbstbestimmung und Unversehrtheit wahrnehmen und aus welchen persönlichen Gründen auch immer eine Impfung für sich ablehnen. Keine Autorität hat das Recht, eine spezifische Gruppe von der Gemeinschaft der Heiligen fernzuhalten. Wir haben uns auch gegen eine Testpflicht entschieden, also eine, das eben gerade war eher 2G-Diskussion, jetzt geht es um die 3G-Diskussion, wir haben uns auch gegen eine Testpflicht entschieden, weil wir im Gegensatz zur Maskenpflicht und Abstandsregel, die für jeden ohne Ausnahme und Unterschied gelten, bei der 3G-Regel schon bei der Begrüßung einen Unterschied in der Person festmachen. Und wir erkennen nicht das Mandat der Gemeindeleitung, Menschen nach ihrem Gesundheitsstand zu sortieren und Gesundheitskontrollen durchzuführen. Es erscheint uns nicht vernünftig, Menschen nach ihrer medizinischen Voraussetzung zu bewerten. Wir glauben, dass Gottesdienste sowohl sichere als auch offene Orte sein müssen, in denen jeder Mann ohne Unterschied Gott nahen und begegnen darf. Staatliche Regulierungen folgen wir, aber nicht dann, wenn wir dazu aufgerufen werden, bestimmte gesundheitspolitische Überzeugungen und private Gewissensentscheidungen beim Zutritt zu überprüfen. Darum feiern wir Gottesdienste, die dem Gewissen sowohl der Geimpften als auch der Ungeimpften Rechnung tragen. Nicht, weil wir damit eine politische Haltung zum Ausdruck bringen wollen, sondern einander konsequent in den unterschiedlichen Gewissensentscheidungen respektieren und das Wesentliche im Blick behalten möchten. So, das ist erstmal jetzt die Diskussion zu Gottesdienst, Großveranstaltung, so wie jetzt. Dienst, Interessen und Kleingruppen unserer Gemeinde finden an unterschiedlichen Orten statt. Die jeweilige Location bestimmt naturgemäß über die gültige Hausordnung entsprechend der staatlichen Verordnungen. Versammlungen im Gemeindezentrum unterliegen dem obigen Prinzip, also maximale inklusive Gemeinschaft für jedermann. Die Gemeindeleitung bittet die Teamleiter, also DNA-Leiter, Kleingruppenleiter, was weiß ich für Leiter, ja, alle, die irgendwas anleiten. Die Gemeindeleitung bittet die Teamleiter, dieses Prinzip zu berücksichtigen und für das eigene Angebot zu prüfen. Okay, das war jetzt ein sehr langer Punkt. Wichtig an dieser Stelle, wir sind noch nicht in dieser Diskussion und vielleicht kommen wir auch gar nicht in diese Diskussion, weil, wie ihr wisst, auch hier wieder die religiösen Veranstaltungen bei der neuen Corona-Verordnung sind wieder außen vor. Ist krass, wirklich krass, dass wir wieder komplett außen vor sind. Null Verschärfung. An einigen Stellen brauchst du jetzt 2G plus. Ja? Das musst du erst mal jemandem erklären, wenn der unser Land besucht, was das heißt. Und in die Gemeinde all das nicht. Wir sind in diesen Diskussionen nicht. Aber wir denken, es ist trotzdem weise, es jetzt schon anzuschieben, weil es kann sein, dass es von jetzt auf gleich sofort sich ändert. Wer hat das in der Hand? Und deswegen ist es uns wichtig, diese Punkte an dieser Stelle zu adressieren und aber auch ein Statement zu setzen, weil wir sehen, dass immer mehr Kirchen und Gemeinden auch dieses Thema behandeln, 2G, 3G. 2G und 3G sind nicht identisch in der Bewertung, weil bei dem einen geht es um deinen Impfstatus und bei dem anderen ist es eine zusätzliche Aufforderung, etwas zu tun, wie zum Beispiel eine Maske zu tragen, wobei wir hier einen Unterschied sehen. Aber es gibt Gemeinden, die aus guten Gründen zu dieser Regelung kommen. Die haben andere Zustände wie wir hier, andere Umstände. Aber wir für uns haben gesagt, dass das in unserer Situation nicht gut ist, wenn wir diese Dinge einführen würden, auch nicht prophylaktisch, um hier noch mehr vorzubeugen, weil wir seit eineinhalb Jahren sehr entspannt Gottesdienst feiern. Wir haben mindestens 3 oder 4 Gottesdienste gehabt, wo Infizierte unter uns waren, die es halt nicht wussten, sondern erst am nächsten Tag, also am Folgetag, Symptome gemerkt haben, PCR-Test gemacht haben und mich dann angerufen haben, hey, ich bin übrigens Corona-positiv. Ist das jetzt ein Problem? Es war nie ein Problem. Was uns einfach zeigt, es funktioniert, ja, es ist alles entspannt, wir halten uns an diese Regeln und deswegen gibt es auch keine Probleme an dieser Stelle. Bitte. Ich möchte an dieser Stelle einige Mitgliederfragen verarbeiten, die sich um diesen Themenkomplex drehen. Eine Mitgliederfrage aus unseren Reihen. Kann die auf uns zukommende Situation auch eine Chance sein, gerade ungeimpfte Menschen in der Bevölkerung mit Evangelium und Diakonie zu erreichen, weil sie vom Rest der Bevölkerung ausgegrenzt werden? Wäre dies nicht sogar Christenpflicht? Ja, ja, auf jeden Fall, selbstverständlich. Wir haben nicht das Recht zu unterscheiden, wem wir dienen. Wir dienen jedermann. Und wenn es Gruppen gibt, die ausgegrenzt werden, warum auch immer und ob uns das gefällt oder auch nicht, wir haben kein Recht zu sagen, selbst dem Sünder, der in die falsche Richtung läuft und entgegen dem lebt, was wir ausleben, auch dem sind wir offen und zugewandt. Also das ist ja das, was Jesus auch gekennzeichnet hat. Dass er auch gesagt hat, Leute, liebt nicht nur eure Freunde, sondern auch eure Feinde. Ja. Und jetzt sind Ungeimpfte für die Kirche keine Feinde. Wie viel mehr sollten wir da sagen, okay, ja, wir lieben einander. Selbstverständlich ist das hier eine Chance. Das ist auch das, was ich hier gerade vorgelesen habe. Einige haben sich erinnert wahrscheinlich an die Predigt, die vor 2 Wochen oder so gepredigt wurde. Wir haben als Gemeinde jetzt eine wahnsinnige Chance, der Entzweiung entgegenzuwirken und zu zeigen, wie reife Christen mit dieser Thematik umgehen können, dass sie überzeugt sein können in ihrer Haltung und dennoch friedlich im Miteinander sind. Und wenn dann Menschen noch darauf kommen, Mensch, die Christen schaffen das, da scheint irgendwas drin zu sein, zwar Heiliger Geist, dann wäre das sehr schön. Ja, also in dem diese Mitgliederfrage kann ich nur bejahen. Eine weitere Frage. Wenn die Gemeinde entgegen eventueller kommender staatlicher Gebote jedermann unabhängig vom Impfstatus in Gottesdienste hineinlässt, würde die Gemeinde es geschlossen ertragen und bewusst mittragen, wenn durch behördliche Kontrollen während Gottesdiensten Personen entfernt werden, gegebenenfalls sogar von der Bühne? Wer ist auf der Bühne nicht geimpft? Oder würde gemurrt, dass diese Personen schuld an solcher Unruhe sind, Aufsehen erregen und nur dem Ruf der Gemeinde schaden würden? Das ist eine richtig gute Frage. Ist eine Frage an uns. Ist nicht eine Frage an mich. Ist eine Frage an uns. Können wir das mittragen? Können wir das aushalten, wenn Leute abgeführt werden, weil sie nicht den richtigen Pass haben, um in unserer Gemeinschaft zu sein? Ich hoffe ja. Ich will diesen Punkt nicht herbeibeschwören und ich finde daran auch nichts attraktiv. Sozusagen, oh ja, da können wir mal richtig Farbe zeigen, so, ne? Dass wir auch mal gegen den Staat sein können. Also solche Ambitionen habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Paulus sagt, wir sollen für die Obrigkeit beten, dass wir in Ruhe leben können. Aber wenn der Moment kommt, dass Menschen abgeführt werden sollten aus Gottesdiensten, fände ich das schon krass. Ich kann mich erinnern, nein, an eine Erzählung erinnern meines Großvaters, der auch Pastor war einer Baptistengemeinde in Kasachstan. Und in der Sowjetunion war jetzt der christliche Glaube nicht so ganz oben auf, ne? Kann man sich denken im Kommunismus. Und sie haben Gottesdienst abgehalten. Und dann kamen Kommunisten rein und wollten die Versammlung auflösen. Ja? Und dann zack, alle raus, Schluss hier. Und da hatte mein Opa, so wurde es mir erzählt, so ein Moment, wo er Salbung und Vollmacht hatte, dass er den Eindringlingen, möchte ich mal sagen, den Kommunisten geboten hat, Ruhe zu geben, sich in die hintere Reihe hinzusetzen und gefälligst so viel Respekt zu haben, um abzuwarten, bis der Gottesdienst vorbei ist. Und die haben sich in die hinterste Reihe gesetzt und zugehört. Also, bitte nicht falsch verstehen, unsere Situation hat mit dem Kommunismus in der Sowjetunion nichts zu tun. Ja? Können sich Dinge noch verschärfen und in ungesunde Richtung gehen? Selbstverständlich können das. Schau in die Geschichte. Natürlich können sich Nationen vergaloppieren. Selbstverständlich ist das möglich. Aber diese Situation ist nicht die gleiche, aber zeigt, es braucht auch Standfestigkeit und man muss damit rechnen, wenn solche Dinge passieren, dass es, dass man das auch ertragen muss. Und dass der Ruf, hier wird ja gefragt, der Ruf der Gemeinde würde durch sowas geschädigt. Es ist immer die Frage, wofür wird mein Ruf geschädigt? Wir sollen einen guten Ruf haben. Älteste zum Beispiel ist eine Voraussetzung, dass sie einen guten Ruf haben. Aber wenn mein Ruf geschädigt wird, weil mein Glaube Anstoß gibt, dann soll es so sein. Jesus hatte zum einen auch einen guten Ruf, aber zum anderen hat er auch einen schlechten Ruf gehabt. Kommt halt darauf an, wen du gefragt hast und für welche Sache. Ja, Petrus sagt uns auch im ersten Brief, dass es gut ist, wenn wir leiden, aber wenn wir für Gerechtigkeit leiden und nicht für irgendwas. Ja, also wenn wir als Gemeinde dafür leiden, dass wir offen sind für Menschen, dann soll es so sein. Aber wir werden dieses Thema gleich auch nochmal berühren. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Ich habe noch zwei Fragen. Wird es in Denzlingen im Bürgerhaus eine 2G-Regel geben? Also die Veranstaltungsorte unterliegen den Corona-Verordnungen. Und diese Frage könnt ihr euch beantworten, wenn ihr ins nächste Jahr schaut. Da durfte niemand gar nichts machen, aber wir waren jede Woche in Denzlingen und haben Jesus gepriesen. Ja? Gottesdienste sind erlaubt und unterliegen nicht dieser Regel. Natürlich könnte ein Veranstaltungshaus für sich selber sagen, wir wollen das. Und in dem Augenblick sind wir quasi raus, ja. Aber die sind dankbar, dass wir kommen können und deren Eventkalender ein bisschen auffüllen können. Naja, wobei dankbar möchte ich jetzt auch nicht zu hoch werden. Das ist ein Plus-Minus-Null-Geschäft für die, weil wir wirklich gute Konditionen haben. Preist den Herrn dafür. Eine weitere Frage. Also keine 2G, ne, in Denzlingen. So wie auch im Garten und überall. Mitgliederfrage. Können wir als Gemeinde Veranstaltungen anbieten und zulassen, in denen die Corona-Maßnahmen, also 2G zum Beispiel oder 2G plus, angewendet werden müssen? Das ist eine wichtige Frage und das haben wir in unserem letzten Passus, den ihr hier gerade auch seht, gesagt. Wir werben sehr stark darum, dass in allem, was wir tun, dass unsere Gemeinschaft maximal inklusiv ist und niemand fernbleiben muss. Jetzt ist es so, es gab ein geplantes Konzert und das lief dann auf einmal unter anderen Bedingungen. Da haben wir gar keinen Zugriff drauf. Und das ist auch nicht mal ebenso unplanbar. Das sind die Verhältnisse und denen müssen wir uns fügen. Und deswegen mussten wir dieses Konzert zum Beispiel als 2G-Konzert ausschreiben. Ob uns das gefällt oder nicht, stand gar nicht zur Debatte. Wenn es ging einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wenigstens das. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte, keine Ahnung, das ist ein bisschen schwierig, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mit einer Gruppe in einen Freizeitpark. Ja, ich kann ihn ja nicht daran hindern, in einen Freizeitpark zu gehen und auch Leute damit mitzunehmen. Aber wenn der Freizeitpark jetzt sagt, du musst geimpft, geboostert, getestet und gewachsen und so sein, dann sind das die Regeln. Und entweder die daran teilnehmen wollen, gehen da mit oder halt nicht. Aber wir wollen schon sehen, dass die Teamleiter die Angebote machen, dass sie wenn irgend möglich, ihr Angebot so gestalten, dass niemand aufgrund seines Impfstatuses oder seines Teststatuses irgendwie fernbleiben muss. Das ist uns schon wichtig. Wie kann ich möglichst viele gewinnen? Und wenn ich jemanden dadurch verliere, dann, so glaube ich, sollte man zusehen, dass man andere Wege geht. Ja, so haben wir 1,5 Jahre bislang als Gemeinde alles gemacht, wie dass niemand verloren geht, nicht im Sinne seines ewigen Heils, sondern von der Gemeinschaft. Immer Wege gefunden, dass möglichst alle kommen können, auch wenn es bitterkalt ist. Punkt 7, danke und bete für deine Regierung. Ich ermahne nun, also nicht ich, sondern Paulus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Als Christen in Baden-Württemberg müssen wir zum wiederholten Male innehalten und dankbar zur Kenntnis nehmen, dass Kirchen aufgrund der außerordentlichen Relevanz und Stellung der Religionsfreiheit keine Verschärfungen drohen. Niemand ist gegenwärtig so privilegiert und bevorzugt wie die Religionen. Ja, es gibt Einschränkungen, unter denen etliche Christen sowie Nichtchristen gewaltig leiden, und die dürfen auch angesprochen werden. Aber wenn wir Umstände zum Positiven verändern wollen, müssen wir erst einmal damit anfangen, uns ehrlich zu machen und Wahrhaftigkeit zu wählen. Wer in seinem persönlichen Frust die Tatsache unserer Vorrangstellung ausblendet, untergräbt die Glaubwürdigkeit von uns Christen insgesamt. Es gilt für unsere Regierung zu beten und sie zu segnen. Wenn uns das nur noch schwerfallen sollte, müssen wir unser Herz prüfen, ob nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Gott segne unsere Regierung mit Weisheit. Auch hier sind wir ganz unterschiedlich gestrickt. Die einen sind pro Regierung, die anderen sind eher kritisch der Regierung gegenüber. Hier ist erstmal wird der Zahn gezogen für diejenigen, die der Regierung kritisch sind. Wir in Baden-Württemberg haben großen Segen. Wenn du Dinge zum Positiven verändern möchtest, aber das Positive, was schon da ist, nicht erkennst, dann wirst du nicht ernst genommen und dann bist du unfair und ungerecht. Und dann bist du auch blind und wirst auch das Gute, was noch kommen wird, auch nicht erkennen können. Weil du immer nur auf das Negative, immer nur auf das Schlechte, immer nur auf das Schlechte zeigst. Und das sollte nicht das Wesen eines Christen sein. Dass er immer zuallererst das Haar in der Suppe sieht. Das kann nicht sein. Versteht mich recht, ich bin auch nicht mit allem einverstanden, weiß Gott nicht. Ja? Aber das, was gut ist, ich habe es in einer Predigt auch gesagt, wo alle sagen würden, wir wären auch gerne eine Glaubensgemeinschaft wie ihr, weil ihr so viel dürft, müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, danke Herr für Religionsfreiheit in diesem Land. Und dass das eine heilige Kuh ist, ja, ist aus einer anderen Religion jetzt, ja, aber dass es etwas Hochheiliges ist in unserem Land. Und dass wir hier Vorteile haben, echte Vorteile haben. Meine Lieben, wir würden als Gemeinde im Leben nicht nach Denzling in diesen Festsaal gehen und Gottesdienste feiern. Im Leben nicht würden wir sowas machen können. Wir machen es jetzt das zweite Mal. Weil wir Gunst haben und weil wir Gnade haben. Und es ist mir wirklich wichtig, wenn du da nicht dankbar sein kannst, da keine Dankbarkeit in dir zu finden ist, da müssen wir seelisch echt aufpassen. Dann ist schon gekippt. Aber es gibt nicht nur Danken, es gibt auch Mahnen. Mahne die Ungerechtigkeit deiner Regierung an. Also für alle GroKo-Fans und so. Durch Gutes tun sollen wir als Christen die blinden Flecke der Gesellschaft und Regierung aufdecken, um der Gottlosigkeit Einhalt zu gebieten. Dem Staat untertan zu sein, bedeutet nicht, offenkundiger Bosheit blind zu folgen, sondern sich für das Gute einzusetzen. Gott segnet unseren zivilen Ungehorsam, wenn wir uns für das Gute, Vollkommene und Wohlgefällige einsetzen, was der Wille Gottes ist. Es ist darum kein Akt des Unglaubens, wenn wir in Deutschland von unserem Recht Gebrauch machen, um beispielsweise mit Hilfe von Gerichtsverfahren oder Demonstrationen Einfluss auf die Gesetzgebung zu erlangen. Für einen Jünger Jesu ist es natürlich ausgeschlossen, an Krawall oder gewalttätigen Protesten teilzunehmen. Das Böse lässt sich bekanntlich nicht mit Bösen überwinden und der Zweck heiligt nicht die Mittel. Hier ein Zitat von John Piper, was ich vor einem Jahr in einer Predigt schon mal zitiert hatte. Ja, die Gesinnung eines Christen sollte sein, Regierungen, lokale und nationale Regierungen zu unterstützen und ihnen untertan zu sein. Dies ist Teil von Gottes Willen. Andererseits sollen wir schriftlich, mündlich und im Gespräch Regierungen und Stabschefs, die das Böse nicht bestrafen und das Gute nicht loben, öffentlich zur Rede stellen, vor allem, wenn wir beobachten, dass sie anfangen, sich an genau dem Bösen zu beteiligen, das sie bestrafen sollen. Die Kirche hat eine Berechtigung, solche Ungerechtigkeit prophetisch anzuprangern. Wenn wir glauben, dass unser Staatschef auf eine Weise handelt, die dem Bösen nicht entgegentritt, sondern das Böse praktiziert und daran teilhat und das Gute nicht unterstützt, sondern behindert, dann haben wir eine biblische Berechtigung, diese Verhaltensweisen und diese Politik öffentlich und prophetisch anzuprangern. Also dort, wo Unrecht ist, müssen wir sogar unsere Stimme erheben. So dürfen wir nicht schweigen. Ja, wir können dankbar sein, wenn wir auch in die Nazi-Zeit schauen, dass es dort wenigstens einige gab, Glaubensleute, die ihre Stimme erhoben haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Biografie von Dietrich Bonhoeffer gelesen habt. Wenn ihr könnt, dann hört euch das mal an. Unfassbar spannend. Gibt es auch als Hörbuch, sehr interessant. Und es ist interessant, wie dieser Mann diese Dinge analysiert, wie er auch seine Stimme erhebt. Und das ist ja eine ganz, ganz andere Situation als heute. Auch hier wieder, diese Zeit hat mit heute aus meiner Sicht nichts zu tun. Vergleiche, Vorsicht. Es geht in der Regel schief. Wenn du Vergleiche in diese Zeit ziehst, geht in der Regel schief. Aber bei einigen Christen ist so ein Gefühl, sobald etwas vom Staat kommt, dann ist jeder Widerspruch schon ungehorsam. Und man soll ja aber den Staat untertan sein. Und geziemt es sich für einen Christen, zum Beispiel auf eine Demonstration zu gehen oder zu klagen? Darf man das? Ja, selbstverständlich. Das ist das Recht, was der Staat einem jedem Bürger gibt. Das ist kein Aufbegehren und Rebellion gegen den Staat. Ansonsten wären ja alle Anwälte Handlanger von Rebellen. Hä? Nein, so funktioniert unser Staat. Du darfst für das Recht eintreten. Du darfst dir Rechtsschutz suchen. Und du darfst dein Anliegen nach vorne bringen. Ob du dann gewinnst oder nicht, ist was anderes. Und ob es sinnvoll ist, sich auch mit jeder Bewegung zu verbünden und zu verbrüdern, die vielleicht eine kleine Schnittmenge hat, gerade mit meinem Thema, das sei auch mal dahingestellt. Achte, mit wem du dich verbündest. Informiere dich gut. Wenn du auf so etwas, also es ist okay, als Christ an Demonstrationen teilzunehmen, aber mach es dir nicht zu leicht. Hab eine gesunde Selbstkritik in dem Ganzen und fall nicht auf einfache Parolen, egal auf welcher Seite, auf einfache Parolen rein. Wir müssen die Dinge in der Breite prüfen, weil wir stehen, ja, wir dürfen auf Demonstrationen gehen und so weiter und so fort, aber wir stehen auch nie nur für uns alleine da. Wir sind immer Repräsentanten. Wir repräsentieren als Kinder Gottes unseren Vater. Wir haben sein Emblem auf unserem Herzen draufgedrückt bekommen. Und deswegen solltest du gut Acht geben, wenn du dich mit Bewegungen eins machst und für Recht demonstrierst, was wird dort genau propagiert? Und da sollte man es sich als Christ nicht zu leicht machen, sondern genau hinschauen. Und wenn du das leise Gefühl hast, das geht in eine Richtung, wenn ich dort bin, dann wird meine Botschaft missverstanden, dann halte dich lieber fern davon. Ansonsten musst du viel, viel mehr erklären, warum du nicht komplett zu der Aktion zählst, als dein eigentliches Anliegen, was du nach vorne bringen möchtest. Also sorgfältig prüfen. Nicht unmöglich, aber sorgfältig prüfen. Punkt 9. Eine Schlussfolgerung aus diesen Punkten, aus unseren Vorhaben. Schaut euch nochmal die Liste an. Die Rücksichtnahme, aber dennoch 2G, 3G, für uns nicht umsetzbar. Der Regierung danken, aber auch mahnen und auch nicht mit allem einverstanden sein, was also automatisch einverstanden sein mit dem, was da kommt. Unter Punkt 9 schreiben wir Folgendes. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Das sagt Jesus in Matthäus 11. Wie unter Punkt 6 festgehalten, werden wir mit unserem bewährten Schutzkonzept keine weiteren Maßnahmen bzw. Zugangsvoraussetzungen einführen, die zum Ausschluss von Besuchern führen können. Mögliche verordnete 2-3G-Regeln werden wir unter Berücksichtigung aller bisherigen Sicherheitsvorkehrungen, sofern der Herr uns nicht vom Gegenteil überzeugt, nicht Folge leisten. Denn seit nunmehr 1,5 Jahren feiern wir mit Ungeimpften Gottesdienste. Randbemerkung, wir haben zu Beginn mit 100% Ungeimpften Gottesdienste gefeiert und das ist gut gegangen, oder? Es ist unverhältnismäßig, ohne erkennbare und empirisch nicht nachweisbare Not und Gefährdung, Betroffene aus der Gemeinschaft auszuschließen und von der freien Religionsausübung abzuhalten. In Wahrheit haben religiöse Zusammenkünfte mit Hygienekonzepten zu keinem Zeitpunkt das Infektionsgeschehen beeinflusst. Haben Kirchen zum Infektionsgeschehen beigetragen? Ja. Wenn sie kein Hygienekonzept hatten, dann waren das heiße Hotspots. Aber du wirst in den Medien lange suchen müssen und am Ende auch nicht finden werden, dass du Gemeinden findest, wo es Infektionsübertragungen gab, die sich an die Dinge gehalten haben, die wir gerade praktizieren. Und weil das so ist, treten wir, Punkt 9, dafür ein, Religionsfreiheit trotz rechtlicher Konsequenzen. Ob immunisiert, getestet oder nicht, die freie und ungestörte Religionsausübung ist jedermann gesetzlich zugesichert. Kein Bibelzitat, sondern Artikel 4 Absatz 2 Grundgesetz. Weil nicht bloß der äußere, sondern auch der innere Mensch der Fürsorge bedarf, sind wir davon überzeugt, dass die Kirche Teil der wesentlichen Daseinsvorsorge ist. Wie Lebensmittelgeschäfte und Ärzte. Ihr habt mich recht gehört. Wie Lebensmittelgeschäfte und Ärzte. Sollte unser Einsatz für eine bedingungslose Religionsfreiheit rechtliche Konsequenzen mit sich bringen, nehmen wir sie bereitwillig in Kauf. Das ist die Antwort auf die Frage, was ist, wenn sowas eingeführt werden würde. Da glauben wir, ist ein Punkt erreicht, eine rote Linie, die tatsächlich dann überschritten wurde, wo wir sagen, das können wir nicht mittragen. Das werden wir nicht mittragen. Wir glauben tatsächlich, dass die Begegnung im Miteinander etwas Heiliges ist und auf einem Level zur Lebensmittelversorgung und deinem Arztbesuch gilt. Wir sind nicht nur das Äußere, wir sind mehr als das. Und dass Ärzte, Lebensmittelgeschäfte und religiöse Zusammenkünfte eben nicht diese Einschränkungen bislang haben, zeugt genau von dieser Überzeugung. Versteht ihr? Das ist in Baden-Württemberg immer noch drin. Du kannst im Laden gehen, Maske auf, fertig. Abstand halten, okay. Du gehst zum Zahnarzt oder sonst was, die dürfen nicht 3G einführen. Ich weiß, gut, vielleicht selbstbestimmt, vielleicht schon, das weiß ich nicht, aber es ist zumindest staatlich nicht verordnet, weil es zur Daseinsvorsorge gehört. Und Kirchen werden in Baden-Württemberg auch außen vor gehalten. Warum? Weil es eine tiefe Überzeugung, zumindest in unserem Grundgesetz, gibt, dass das religiöse Leben, die Glaubensausübung, Daseinsvorsorge ist. Und da, es ist eigentlich ein Jammer, es ist wirklich ein Jammer, dass die Kirchen am Anfang der Pandemie fast irgendwie gefühlt, die ersten waren, die sagen, okay, dann lassen wir auch mal alles sein. So, ich denke so, ihr fragt euch Kirchen, Christen, warum ihr nicht relevant seid in diesem Land. Ja, das ist ja nicht systemrelevant. Wir sind mehr als systemrelevant. Wir sind lebensrelevant. Nicht wir als Person, sondern den wir verkündigen und den wir feiern, den wir repräsentieren. Das ist mehr als systemrelevant. Der wird nämlich dieses System, in dem wir leben, lange überdauern. Deswegen sollten wir hier wirklich nicht, das ist keine falsche Überheblichkeit. Das ist nicht, weil wir hoch von uns denken, sondern weil wir alles von Jesus zu erwarten haben. Alles. Ja, dann mit Abstand und mit meinetwegen auch 10 Meter Abstand. Wenn wir Latte, ja. Selbst wenn wir uns mit 10 Meter Abstand, miete ich ein Stadion, um gemeinsam mit Geschwistern die Hände zu erheben und zu sagen, Herr, wir brauchen dich. Das ist derzeit nicht aktuell. Und wir sollten auch beten, dass es nicht aktuell wird. Ja, aber wir bereiten uns darauf vor. Das ist absolut richtig. Und ich würde auch sagen, dass damals, wo alles zu war, ja, das eine goldrichtige Entscheidung war. Und das meine ich damit nicht. Es gab eine Zeit, wo es wieder, ich sag mal, wo man mehr Erkenntnisse hatte und wusste, wie das geht, dass auch hier Kirchen sehr, sehr, sehr zaghaft waren und sich gar nichts getraut haben. Und an dieser Stelle sage ich, dass es einige Kirchen wirklich wahnsinnig lang gebraucht. Das Leben ging schon wieder los und die Kirchen haben immer noch überlegt, machen wir jetzt etwas. Dass wir zu Anfang komplett dicht gemacht haben, war das einzig Richtige. Das hört sich vielleicht jetzt krass an, aber wir wussten alle nicht, was das jetzt genau bedeutet. Und da brauchten wir erstmal mehr Erkenntnis. Und da stimme ich dir zu, dass meine Aussage von vorn möchte ich nicht missverstanden wissen. Danke, dass du das ergänzt, ja. Ja, das ist auch ein schwieriges Themenfeld. Und deswegen sagen wir, dass man sehr genau hinsehen muss, an welcher Stelle ist es legitim, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Und es sollte niemals Lappalien sein, niemals kleine Dinge sein, sondern es geht hier darum, dass ein Grundgesetz für Menschen auf einmal außer Kraft gesetzt wird, obwohl es nachweislich keine Gefahr von ihnen ausgeht. Und da sagen wir, hier ist es legitim und recht zu sagen, hier gehen wir in Opposition und sagen, das ist Unrecht. Also ich würde so echt so weit gehen, das ist verbrieftes Unrecht und da würde ich sogar vors Gericht gehen. Weil nicht, ob ich diese Position des anderen vertrete, aber es steht dem Staat nicht zu, Menschen, obwohl sie keine Gefahr sind in diesem Setting, ja, obwohl sie keine Gefahr darstellen, von ihrer Religionsausübung abzuhalten. Und das hat auch einen guten Grund, warum 2G, 3G gibt es jetzt schon in einigen Bundesländern, aber 2G nicht. Und das ist ein Punkt, wo wir glauben, dass es legitim ist und sogar auch geboten ist, an dieser Stelle in den Widerstand zu gehen. Ja. Der Punkt, den wir an dieser Stelle gemacht haben, glaub mir, ich habe mir diesen Text 300 Mal gefühlt durchgelesen, ist, dass wenn keine Gefahr von einer Person ausgeht, und das tut es ja nicht durch ein Schutzkonzept, dass unter Berücksichtigung des Schutzkonzeptes, was 1,5 Jahre gilt, akzeptiert wird, sicher ist und vom Gesundheitsamt bestätigt ist, auf einmal eine Verschärfung reinzubringen, da würde ich schon beim Gesundheitsamt anklopfen und würde die dann fragen, was war 1,5 Jahre lang falsch, dass das jetzt auf einmal nicht mehr geht. Zumal wir uns die meiste Zeit des Jahres draußen treffen, da würde ich mir dann schon gerne ein paar Antworten hören und nicht voreilig sagen, ja okay, dann lassen wir das jetzt so. Und es geht bei dieser ganzen Diskussion, wir werden jetzt gleich die Szene wechseln vom, ich sag mal, allgemein gemeindlichen in das eher persönliche. Wie gehe ich mit Impfpflicht um und Testpflicht? Ja. Hier ging es jetzt bis dato stärker um unsere gemeindliche Perspektive. Und da sollten wir Folgendes berücksichtigen. Selbst wenn wir als Gemeinde übereinkämen und sagen würden, hey, die Impfung ist eine gute Sache und wir machen 2G++ und lassen uns noch dreimal testen. Selbst wenn wir damit übereinkämen und sagen würden, wir machen das jetzt, sind wir immer eine Gemeinde, die für andere da ist und nicht nur für uns selbst. Das bedeutet, wenn wir sagen, wir sind ein offener Raum für alle, sagen wir noch nichts über unsere politische oder gesundheitspolitische Entscheidung in der Impffrage, sondern wir sagen, wir sind kompromisslos für jeden Menschen da. Egal, was ich zu der Impfung sage, der ganze Club kann geimpft sein, aber wenn der ganze geimpfte Club zusammenkommt, muss dennoch das Herz Jesu Christi da sein, auch für den anderen da zu sein, der ganz anders denkt. Also reicht es nicht, ich habe schon öfter diese Aussagen gehört, kann die Gemeinde sich nicht denn sozusagen dazu überwinden und dann sind alle geimpft und dann sind wir alle wieder hier in diesem Raum. Ich verstehe diesen Gedanken, aber er ist zu kurz gedacht. Dann sind wir alle in diesem Raum, richtig. Und dann? Ist das unsere Vision für den Landkreis? Das kann es nicht sein. Und ich kann nicht sagen, wenn da jemand kommt, oh ja, du darfst dabei sein. Aber erst mal, wenn du. Das ist einfach unmöglich. Und da geht es nicht darum, ob ich für oder gegen Impfung bin, sondern ich bin für dich als Mensch da. Auch wenn du ein Schwerstverbrecher bist, bin ich da. Folgendes. Menschen, die geflüchtet sind und ausreisepflichtig sind, ist schon eine harte Nummer, ausreisepflichtig zu sein in Deutschland, haben in der Kirche einen Schutzraum, muss man sich mal denken, als wenn der Kirche ein eigener Staat ist, haben in der Kirche einen Schutzraum, wo sie sein können und wo sie Kirchenasyl bekommen. Natürlich ist das auch kein rechtsfreier Boden, auch hier gibt es Bestimmungen, habe ich schon alles durch, ja? Aber es war mir für mich völlig verblüffend, als ich mich das erste Mal mit diesem Thema beschäftigt habe, welches hohe Gut, welche hohe Sicht die Kirche hat, dass sogar Menschen, die ausreisepflichtig sind, nicht von der Kirche einfach rausgezogen werden dürfen, weil sie auf heiligem Terrain sind. Wow! Und deswegen sage ich, vielleicht denke ich, ey, du bist jetzt hier in der Kirche, hast Kirchenasyl, aber wenn ich mir deinen Fall anschaue, dann solltest du eigentlich wieder zurück. Kann ich ja der Meinung sein. Aber dennoch wird es geachtet, dass hier ein Schutzraum ist, wo Leute flüchten können. Ob ich mit dem dann in seiner Sache übereinstimme oder nicht, es steht auf einem ganz anderen Blatt. Muss ganz anders diskutiert werden. Hier geht es erstmal um ein grundsätzliches Verständnis. Für wen ist Gemeinde Jesu Christi da? Für alle. Ohne Unterschied. Und deswegen sagen wir, das ist so heilig, dass wir es rechtfertigen können, an dieser Stelle zu sagen, wir würden, Gott bewahre uns davor, in einen potenziellen Widerstand gehen. Es sei denn, der Herr zeigt uns es anders, ja. Aber an dieser Stelle, so wie wir die Schrift verstehen, können wir nicht Gottesdienste feiern, wo wir vorne drauf schreiben, Christus Gemeinde lädt ein, nur Geimpfte, der Rest nicht. Nein, das ist unmöglich. Hier an dieser Debatte, Corona und diese ganze Impfgeschichte hat im Vergleich zu allen anderen politischen, gesellschaftlichen Debatten in den vergangenen Jahren unmittelbar mit jedem Subjekt zu tun in dieser Nation. Jeder ist existenziell davon betroffen. Und da ist ein Problem im Topf. Das Problem ist oder kann entstehen, dass wir dann in der Bewertung, wie wir auch als Gemeinde reagieren, wie wir als Christen reagieren, immer auch nur von uns ausgehen, weil wir ja persönlich betroffen sind. Aber wenn wir uns hier versammeln und darüber nachdenken, wie wir uns als Gemeinde positionieren, dann gehen wir in eine andere Ebene. Ja? Du selber kannst sagen, auf jeden Fall lasse ich mich impfen und testen, weil ich das wichtig finde für das Gesellschaftliche und so weiter. Okay, ist eine legitime Position, aber wenn du auf Gemeindeebene gehst, dann kommen noch ganz andere Fragen rein und nicht einfach nur meine ureigene Überzeugung. Und das macht es oft so schwer und auch tückisch, weil wir so befangen sind von unserem Persönlichen und uns, ich sag mal, davon lösen müssen, um das große Ganze zu sehen. Okay, aber ich möchte mit dem, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, in keinster Weise deinen Nachfragen irgendwie diskreditieren. Es ist wichtig, dass du das gesagt hast, was du gesagt hast. Wir kommen jetzt auf den Punkt 10. Christsein in einer korrupten Welt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als Christen gehört Jesus Christus unsere höchste Loyalität. Ihm sind wir zuallererst verpflichtet. Für unser Leben in dieser Welt gilt, wir sind zwar nicht von der Welt, aber durchaus in der Welt als Licht und Salz gesetzt, um die Mission und Evangelisation in der Welt voranzutreiben. Für dieses Unterfangen war der ersten Kirche kein Preis zu hoch. Kein Gesetz dieser Welt hat sie davon abbringen können, das Evangelium zu verkündigen und Menschen zum lebendigen Gott zu führen. Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Hier haben wir so auch das Kardinalbeispiel, wo Christen gesagt haben, wir sind treue Staatsbürger, ja, ein Petrus, ich glaube, Petrus hat das in Apostelgeschichte 5 gesagt, der selber in seinem ersten Petrusbrief verlangt, dass wir vorbildlich sind im Staat, selber gesagt, es muss einen Punkt geben in meinem Denken, wo ich den Menschen nicht mehr gehorche, sondern Gott. Wenn es diese Kategorie bei einem Christen gar nicht gibt, dann ist es schwierig. Es muss irgendwo einen Punkt geben. Ansonsten macht dieser Satz überhaupt gar keinen Sinn. Er muss irgendwo greifen. So, also das ist das eine. Wir sind Gott verpflichtet, Jesus Christus. Unsere Loyalität gehört ihm. Zugleich sind wir Bürger und unterstehen staatlichen Ordnungen, die von Gott eingesetzt worden sind. Hierin sind wir verpflichtet, vorbildlich zu leben und bereitwillig den Anweisungen der Regierung zu folgen, solange die Forderungen uns nicht zur Sünde verleiten oder unseren Dienst am Evangelium behindern. 2G behindert den Dienst am Evangelium, weil ein Ungeimpfter nicht in Gottesdienst, nicht in Hauskreis, in keine Gebetsstunde, in keine religiöse Veranstaltung kommen kann. Darum werden wir der Regierung folgen, solange der Dienst am Evangelium nicht behindert wird. Der Apostel Petrus fordert ein, dass Christen ihren Respekt und den grundsätzlichen Gehorsam gegenüber Staaten auch dann nicht verlieren, wenn die Regierenden unmoralisch und ungläubig sind. Unsere Regierung verdient nicht erst dann deinen Respekt, wenn sie christlich handelt und den Eid mit Gottes Hilfe schwört, sondern wenn sie auch korrupt sind. Petrus, der das fordert im ersten Petrusbrief, schreibt das, während Kaiser Nero regiert über das Römische Reich. Und dieser Kaiser Nero wird Petrus eines Tages umbringen lassen. Das ist krass. Und trotzdem fordert es Petrus ein. Hab Respekt. Hab Respekt und sei gehorsam gegenüber dem Staat. Das Alte Testament präsentiert uns zum Beispiel Josef und Daniel als höchste Beamte und Verantwortungsträger im Dienst von korrupten Tyrannen. Nicht vergleichbar mit unseren Leuten, ja? Wenn du das denkst, dann hast du keine Ahnung von der Geschichte. Sie waren in der Lage, vorbildliche Arbeit für Gewaltherrscher zu tun, ohne sich deren moralischen Verfehlungen zu eigen machen zu müssen. Sehr deutlich zeigen uns die biblischen Schilderungen, dass die Loyalität dieser beiden Männer Gottes ihren Obrigkeiten gegenüber dann endete, als ihr Glaube oder ihre Frömmigkeit auf dem Spiel stand. Vorher nicht. Aber an dieser Stelle ist eine Linie. Dort nicht. Koste es, was es wolle. Man könnte noch andere hier, Schadrach, Meschach, Abednego und es gibt noch andere.
An dieser Stelle unterbrechen wir die Aufnahme für einen kurzen Nachtrag. Die folgenden Passagen unter Punkt 10 wurden an diesem Abend intensiv miteinander diskutiert. Und die Aussprache und Auseinandersetzung haben uns gezeigt, dass es an einigen Stellen zu Unklarheiten und Missverständnissen kam. Und wir als Älteste haben uns deshalb dazu entschlossen, nachzubessern und ein paar Änderungen vorzunehmen. Die veränderte Fassung möchte ich an dieser Stelle vorlesen. Anschließend geht das Video weiter mit dem 11. und damit vorletzten Punkt unseres Leitfadens. Es heißt nun weiter unter Punkt 10: Wie sollte ein Christ handeln, wenn gesetzlich verlangt wird, sich gegen Corona testen oder impfen zu lassen? Was für den einen eine Selbstverständlichkeit ist, ist für jemand anderen eine blanke Zumutung. Nach unserem Verständnis legitimiert die Bibel einen Widerstand gegen staatliche Ordnung nur in solchen Fällen, in denen wir zu Handlungen genötigt werden, die sich gegen den christlichen Glauben und Gottes Wort wenden. Widerstand gegen staatliche Maßnahmen, mit denen ein Christ nicht das Evangelium bzw. Jesus Christus verleugnet, können wir in aller Regel nicht gutheißen oder unterstützen, um keine verkehrte Vorstellung entstehen zu lassen, was es eigentlich bedeutet, für Christus und sein Evangelium zu leiden. Jesus Christus sagt in Matthäus 5, Vers 10, glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und der Apostel Petrus betont in 1. Petrus 2, Vers 19 bis 20, denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Wir bitten einen jeden, ernsthaft vor Gott zu prüfen, ob die Entscheidungen, die wir fällen, mit all ihren Konsequenzen für Arbeit, Einkommen, Versorgung der Familie sowie gesellschaftliche Teilhabe, tatsächlich im Einklang mit dem oben genannten Prinzip steht. Wir sollten uns darum selbstkritisch die Fragen stellen: Stimmt meine Entscheidung mit Gottes Wort überein? Handelt es sich wirklich um ein Leiden für das Evangelium und die Gerechtigkeit? Verleugne ich mit meinem Verhalten tatsächlich Gott als meinen Herrn? Sind meine Überlegungen angemessen und verhältnismäßig in Bezug auf den Missionsauftrag, um verlorene Seelen für Jesus Christus zu gewinnen? Sollten jedoch unsere Entscheidungen nicht vom biblischen Glaubensüberzeugungen geleitet sein, dann müssen wir stets bereit sein, im Vertrauen auf Gott unsere persönlichen Überzeugungen hinten anzustellen. Wir beten, dass Gott uns allen Weisheit gibt, in seinem Sinne und zum Wohl unserer Mitmenschen zu handeln.
Wir gehen mal weiter. Kein leichtfertiger Gemeindewechsel aufgrund von Differenzen. Manch ein Christ fühlt sich in der eigenen Gemeinde nicht mehr zu Hause oder angenommen, weil das gemeindliche Corona-Management befremdet oder zuwider ist. Unabhängig davon, ob deine Gemeinde einen zu rigiden oder zu lässigen Umgang mit den Corona-Verordnungen praktiziert, bewahre Besonnenheit. Wir sind nicht in der Lage, pauschal zu bewerten, ob ein Gemeindewechsel unmöglich ist, aber solche Überlegungen müssen sehr ernst und keinesfalls leichtfertig geprüft werden. Suche in jedem Fall das Gespräch mit den Verantwortlichen und versuche zu verstehen, was die Gemeindeleitung in ihrem Verhalten leitet. Bedenke, dass Pastoren und Älteste in diesen Tagen unter enormen Stress, Resignation und auch manchmal Ängsten leiden. Das sollte vielleicht nicht so sein, aber es sind auch nur Menschen und sie werden von Fragen überrollt, die sie sich vorher nie stellen mussten. Erwäge gut, was du einforderst, denn es lässt sich leicht reden, wenn man nicht die Last der Verantwortung tragen muss. Bete für deine Leiter und bitte Gott für dich, dass er dir Wegweisung und Frieden gibt. Es ist vielleicht ein Passus, der nicht so sehr unserer Gemeinde hier gilt vor Ort, aber wir sehen jetzt schon, dass Menschen aus ihren Gemeinden gehen, weil sie Schwierigkeiten haben mit der Corona-Situation in der eigenen Gemeinde und jetzt bei uns aufschlagen. Wir sind offen für jedermann, aber wollen an dieser Stelle sagen, wenn Corona der einzige Grund ist, deine Familie zu verlassen, dann ist das vielleicht kein ausreichender Grund. Wir wollen das nicht absolut setzen, weil es kann auch Möglichkeiten geben, wenn das wirklich sehr verkorkst und unmöglich ist. Aber nur weil es zu Differenzen in diesen Fragen kommt, das Haus zu verlassen und in ein anderes zu gehen, das muss man unter Gebet und mit sehr viel Rat auch von anderen Weisen tun. Man sollte es auf keinen Fall leichtfertig tun. Bereite dich auf echte Verfolgung vor. Wir schätzen das Engagement für eine gerechte und verhältnismäßige Politik und begrüßen es, wenn Christen Einfluss auf Politik und Gesellschaft nehmen, um dadurch für mehr Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit zu sorgen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, Politik ist nicht unsere Hoffnung und unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Denn Jesus Christus spricht: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Christen und Gemeinden stehen in der Gefahr, ihre Kraft und Energie in einem unverhältnismäßigen Kampf zu investieren. Das geht so weit, dass sich manch einer schon in einer Verfolgungswelle gegen uns Christen wähnt. Unser Ältester Dani Pockim, der aufgrund seines Glaubens in Kamerun bereits Verfolgung, Gefängnis und Folter erlebt hat, schreibt: Wir in Europa mästen uns, leben im Luxus und haben darum wenig Vorstellung davon, was Verfolgung wirklich bedeutet. Die Zeit wird kommen, wenn die große Verfolgung eintritt, dann wird allen klar sein, was Verfolgung wirklich bedeutet. Und weil wir überzeugt sind, dass wir jetzt nicht in einer Christenverfolgung sind, aber sie kommen kann, denken wir, wir müssen unser Pulver gut sortieren und aufbewahren, für welchen Kampf wir ihn verwenden.
Inzwischen haben wir den Leitfaden Christus zentriert statt Corona fixiert online gestellt und kann auf unserer Internetseite www.cgem.de abgerufen werden. Ihr seid frei, ihn weiterzuleiten, zu kopieren oder auch für eure eigenen Zwecke zu verwenden. Lasst uns bei allem ringen, einander auch in unterschiedlichen Auffassungen nicht verachten. So sagt es die Bibel, wir sollen einander nicht verachten, wenn wir zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen in schwierigen Fragen, sondern lasst uns vielmehr einander respektieren und auch lieben. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und Weisheit von oben. Amen.